इस बहुत राष्ट्रीय राष्ट्र के नाम जाए आगे उनको पढ़ाई नहीं खोली तो ये सब
vollkommen gemacht sind.
erinnern. Ich frage, wie geht es mit der Lautstärke und dem Verstehen? Ganz hinten? Gut, danke. Schwerhörige? Etwas lauter sprechen? Gut. Ich werde eben erinnert, wie die Schrift den Mann hier vorstellt. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Seinesgleichen war kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Jung im Glauben, lange Jahre, habe ich schon die Achseln gezuckt, ja, das ist ja gar nicht böse. Denn Hiob war ein Mensch vom gleichen Gemütsbewegung wie wir. Und was habe ich dann gemacht? Da habe ich keinen einzigen meiner Gedanken unter den Gehorsam des Christus genommen. Wenn die Schrift sagt, selbiger Mann war vollkommen gerecht, Gottes wird sich unter Böse reiten, dann ist es so, genau das. Warum? Sehr kurz die Antwort. Ausgerechnet dieser eine Mann. Hat gemacht, wie soll die Knochen auch auf den Knochen schwarzen Eiter verfallen müssen und seine Knechten angespuckt und seine Weiber verwöhnt und. Und seine drei Freunde alle an ihm irre geworden, und von dem wollen wir gar nicht reden. Alle an ihm irre geworden. Aus, ohne dass meine Worte auch in ein Buch aufgeschrieben würden, wurde sein Wunsch erfüllt. In was für ein Buch? In den Felsen gehauen, auf ihn. Können wir den Felsen? Er ist das Modell für den Leib. Verweisung, guckt wohl seine Freunde an. Ich weiß, was mein Erlöser ist. Und dass er als der Letzte auf der Erde stehen wird, und ich werde ihn anschauen, meine Augen werden sehen, wie er ist. Da haben die gedacht, und hat es bei mir und ganz ausgerechnet. Hat ganz ausgerechnet? Ja, bitte. Ich beneide je länger, je mehr denn Hiob um die Gottes und Christus Erkenntnis, die der schon hat, das er meint. Da sind wir etwa von Gott aus beurteilt in Christo, unserem Erlöser, auch vollkommen gemacht. Wir reden aber Weisheit Gottes unter den Vollkommenen. Und so viele wir vollkommen sind, wer von uns weiter. Da sind wir etwa da, wo Gottes Gerechtigkeit aufnimmt. Vollkommen gerecht, Gottes Furcht. Da kann es bei uns schon abnehmen. Die Gottesfurcht Jesu Christi ist unsere Gottesfurcht, auf uns zu werden. Sein Wohlgefallen war ja an der Furcht. Gottes Fürst und das Böse meiden. Wer von uns hat schon alles Böse gemeint, gemieden? Ich auch nicht. Aber hat Jesus alles Böse gemieden? Und auf diese Haltung Jesu, alles Böse vollständig gemieden, ist die Meinung allen Böses auch für uns. Also, wir haben in 1. Mose 28, Vers 15 an den Flüchtling Jakob, weil sein Bruder Esau ihn umbringen wollte, die Zusage seines Gottes, fürchte dich nicht, Ich werde dich nicht versäumen, noch dich verlassen. In 5. Mose 4, Vers 31, schlagen wir auf. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschrecket nicht vor ihnen. Denn Jehova, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Mose rief Josua. Dann kommt Josua 1. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen auf und sah und siehe, ein Mann stand vor ihm und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu. Wäre auch auf den zugegangen? Ich nicht. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Das versteht mich jetzt. Wenn ich nicht weiß, der da, ein unheimlicher Mann, ein unheimlicher Stadtgezüg, noch auf den zugehen, ich weiß noch nicht, ist der für Und er sprach, nein, bin nicht für Unallgemeine, sondern der Oberste des Heeres Jehovas in sich, jetzt gekommen. Wie heißt der Oberste der Herrscher, Jehovas der Herrscher? Der Stratege Gottes, nicht Stratege. Wunderbar. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Oberste des Heeres Jehova sprach zu Josua, ziehe deinen Schuh aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat also. Schuh auszuziehen bedeutet, in unserem Gotteswort, Verzicht auf alle Ansprüche. Stehe dir zur Verfügung, mein Güte gehört dir. Hebräer 13, Vers 5 zitiert diese Stelle. Nehme Acht mit ihm, dass für uns, die wir nun in Christus sind, diese alttestamentlichen Zusagen vorerst für Israel gegeben. Auf unserer Ebene des Geistes gelten 100%ig für den inneren Menschen. Er selbst aber der Gott des Friedens, heilige Freude. Und beachten, Kolosser 1, Vers 9 an. Kolosser 1, Vers 9 an. Und deshalb hören auch wir nicht auf von den Tagen an, da wir es gehört haben. Weil Paulus ihre Liebe im Geiste und die von der hören möchte. Hören wir nicht auf von den Tagen an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Mir würde schon genügen, erfüllt zu sein mit der Erkenntnis seiner Willen. Hätte ich schon genug zu nehmen und zu danken. Und dann noch hier in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Zweck dieses Gebetes des Paulus, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk, Frucht, wenn du gut wachsen. Ich war lange Jahre, drei Jahrzehnte, ohne weiteres darüber gesprochen, was mir klar. Nur in dem Maße, wie ich in treuem Wandel und nach Wohlgefallen des Herrn lebe, in dem Maße schenkt er mir Weisheit und Erkenntnis seiner Liebe. Total falsch. Was steht denn da? Er bittet darum, dass wir die Erkenntnis des Willens Gottes zu der gelangen. In aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Und erst wenn es so weit ist, wenigstens ein Stück weit, sind wir überhaupt erst fertig, würdig unseres Herrn wandeln zu können. Nur in dem Maße wieder. Jetzt kommt der eigentliche Kern unserer Betrachtung. Freuden, darf ich jetzt auch hinzuweisen, bei der Gelegenheit, führt dich das Herz zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk der Freude, in Wachstum. Da haben wir die Antwort, da ist ein Fund zu guten Werk, da ist ein bei uns die guten Werk. Wir haben gehört, punkto Besitzes, Unterschied, Reich und Gemeinde Jesu, da alle verkaufen, abgeben, der kann ein Reich sein, aber Reich und guten Werk kann er sein. Und jetzt, hier, in jedem guten Werk wachsen die Frucht dahinter. Aha. Wie viel Lärm und Anstrengung braucht ein Pflänzchen, das eben in den erstorbenen Samenpflanzen entschlüpft ist, um zu wachsen? Wie viel Lärm wird das? Was für Anstrengung braucht das? Ein Pflänzchen? Kann. Das bedeutet alles der, der Lebenszeit in den Samen bringt. Und dann vergessen wir, dass dieses neue Lebenspflänzchen auch Würzelchen nach unten schlagen müsste, wenn es nach oben wachsen würde. Und wir möchten gerne schon kaum gläubig geworden, schon fruchten. Und haben doch nicht einmal ein Würzelchen in die Liebe Gottes hinein sein gesetzt. Wachsen und fruchten im Leben und in der Welt. Die wird alle werden. Aber in uns und durch uns, in den Menschen. Durch die Erkenntnis Gottes wird es bekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Oh, so was also, das will ich, ich will ein Glaubensathlet werden, Gott. Hm? Alle Kraft und Kräfte und alle Macht und Stärke. Nur weiterlesen, zu allem Ausharren Langmut. Ja, wo braucht es denn Ausharren Langmut? Genau das, was uns nicht hat. Ja. Nicht frei! Mit Freude. Will ich nicht versäumen und verlassen. Fest an unserem Herrn hat er zu wenig Kraft für uns zur Verfügung, uns zur Verfügung gestellt. Mit aller Kraft steht uns zur Verfügung. Wir haben es nicht genommen, haben die Hand ausgestreckt und waren zu faul, das zurückzuziehen zum Mund und zu essen. Zu aller Ausharren und aller Langen mit Freuden. Dank sagen dem Herrn, der uns fähig gemacht, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen und dem Lichtung, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden und so weiter und so weiter. Epheser 3, dann auch, stellen Sie uns alle bekannt, herkommt, und wir brauchen das Epheser 3, Epheser 3, Vers 14 an, dieser Hand beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Von welchem jede Vaterschaft in den Himmel und auf der Erde genannt wird, auf das er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an den inneren Menschen. So. Und da gilt auf höchster Ebene, dass unser himmlischer Vater uns hier in keiner Weise versäumt und vor Vater lassen wird. indem er in Liebe der Wurzel und der Gründe sei. Auf dass er völlig zu erfassen vermöge, völlig zu erfassen vermöge, mit allen Heiligen, welches die breite Länge, Messias, tiefe Höhe, Senkheit, sei. Und zu kennen, wie die Kenntnis, ja nicht die Erkenntnis übersteigen der Liebe. Denn Erkenntnis ist eine zentrale Funktion der Liebe. Dass eure Liebe mehr und mehr überströme in alle Erkenntnis. Nur das Wissen und die Kenntnisnahme einer ganzen Wissenschaft übersteigt diese Liebe. Hoch ist alles. Und das wunderbare Wort 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell doch übergehende Leichte unserer Drangsal, dann kann Paulus von einem etwas Leichten der Drangsal sprechen. Bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Gegenüber dem ewigen Gewicht von Herrlichkeit ist auch das Schwert gefunden. Leicht. Also, das ist eine Waage des Heiligen Geistes. Auf der einen Seite die Summe unserer Leiden von Fleisch. Und ja, auf der anderen Seite, überschwängliche Schwere, das zählt überhaupt gar nicht. Zählt überhaupt gar nicht. Von Tag zu Tag erwandert der innere Mensch. So erneuert das, wenn die Posaune bekommt, die letzte, zweite, unsere Posaune erfüllt, wir im nächsten Augenblick mit ihm sind, vom richtigen Christen stehen, dann vollendet sind. Nun, wir haben es gesehen, wie Gott alles zur Verfügung steht, hat für unseren inneren Menschen. Der kann nur wachsen. Der kann nur wachsen, warum? Weil er das Wachstum dessen wächst, der das alles benutzt. Und den Samen da hineingelegt hat, und der Samen heißt nicht anders als Jesus Christus, der in uns wächst. Nicht mehr rede ich, sondern Christus lebt in mir. Und das griechische Wort heißt, nicht mehr lebt mein Ego. Bis jetzt hat mein Ego darin alles bestimmt. Deshalb ein Ego ist vom Scheitel bis zur Sohle, wir alle. Anstelle dieses Ego ist jetzt Jesus Christus gekommen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt so. In mir genommen. Aber die Triebkraft ist nicht der Herr der. Mein Ego hat bis jetzt alles bestimmt. Egoist und Scheiße ist verloren. Nun ist durch die Gnade Gottes aufgrund von Golgatha auferstehen, anstelle dieses meines Ego, das ist gekreuzigt, gestorben, begraben, existiert nicht mehr. Das ist christlich gesetzt. Das ist ein neuer Mensch nach Leib, Seele und Geist. Der wird dadurch gebracht. Aber nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich bin auch noch da. Aber jetzt beginnt er an. Die Liebe des Christus treibt uns an. Bitte nur die Hände weg und uns nur zur Verfügung stellen. Erste Timotheus 4. Jetzt kommt die andere Seite aus unserem äußeren Menschen. Da ist Gott der, der auf unseren alten Menschen der Versäumnis täuscht. 1. Timotheus 4. Können wir Vers 7. Die ungöttlichen und altweibischen Taten aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Denn die leibliche Übung, da betone ich, ist zu wenigen Nütze. Nicht ist zu wenigen Nütze, also zu nichts Nütze. Ja? Zu wenigen Nütze. Die Gottseligkeit aber, ist zu allen Dingen Nütze, indem sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen sowohl als auch des zukünftigen Lebens. Ja. Was steht da? Die Gottseligkeit, die wir so ganz irgendwie abstrakt ja, in den unsichtbaren Raum des Geistes bringen, ist in Ordnung. Aber nicht nur, sondern ausgerechnet diese wunderbare Stelle hat Gott auch für uns als seine Kinder, seine Söhne und Töchter in dieser Welt gebeten. Auch verheißen, wenn wir in unserem Gott so gottselig werden, wie wir jetzt in diesen Tagen und Stunden Gelegenheit hatten, überblicklich bewertet haben, dann merken wir auch in diesem Leben, Gleich, die Verheißung des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens. Philipper 4. Philipper 4 ist einmal von Vers 12 an. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, großartig. So satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss, verbunden zu sagen, sowohl Überfluss zu leiden und Mangel zu haben. sowohl über dem Strom wie in den Reisen der gegenwärtigen Zeitalter gewidmet. Das dazu. Sowohl über dem Strom und Mann zu reisen. Alles vermag ich in dem der Lichtkreis haben. Doch habt ihr Ruhe getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt? Ihr wisst davon, ihr Leben, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mehr in Bezug auf Geben und Empfangen, sei Soll und Haben, Gewinn und Verlust. Keine Versammlung mehr in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Wunderbar, Philipp. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meine Not dort gesagt. Hat Paulus, hat Gott den Paulus versäumt und verlassen? Der Ausschnitt hat oft so ausgesehen. Für meine Not dort gesagt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht. Die überströmt sei auf eure Rechnung. Warum? Also Gott kennt auch schon und haben göttliche Rechnung. Das griechische Wort hier heißt wieder Logos. Auf euren Logos. Logos heißt nicht nur Wort, sondern auch Rechnung. Im gleichen Schwergewicht. Auf eure Rechnung. Ich habe aber alles in Fülle und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, weil ich von Epaphroditus das von euch gesandt empfangen habe. Einen duftenden Bürger, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällt und jetzt das Gewaltleben. Mein Gott aber wird alle eure Not durch die Not sein. Und jetzt geht es in der Erfüllung dieser Notdurft der Heiligen nicht notdürftig zu, sondern mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Reicht das? Können wir ruhig schlafen, halt mal. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Noch einige Worte aus den Sprüchen. Das Wort Sprüche 3, Vers 1 bis 8 genügt, wenn wir herausgreifen. Erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen. Und er wird gerade machen deine Pfade. Ich hätte geschrieben, erkenne den Herrn auf allen seinen Wegen. Warum hätte ich so geschrieben? Weil die sind gerade, die sind in Ordnung. Die, das Vermögen fehlt uns. Nein, das stimmt ja. Erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Ah. Also, ich habe gerade entdeckt, oh weh. Da ist wieder was da drin passiert, also ungefähr was ein Tintenkleck im Rheinland gleich kommt. Aha, jetzt radiere ich zuerst den Tintenflex aus und jetzt passt das Papier durchgehen muss, aber der Flex muss weg. Genau. Nachdem der Flex weg ist, stehe ich dann den Herrn wieder vor. Also war das nicht einigermaßen sauber darstellen. Nein, im Augenblick, wo ich den Flex feststelle, mit Schrecken, stelle ich mich gleich meinen Herrn. Hier bin ich. Erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen. Augenblick für dich zu, gerade machst du alle deine Tage. Und wenn du alle deine Tage gerade machen musst, dann sind sie alle vorher drin. Wunderbar. Also, wenn ich gefragt werde, liebe Geschwister, gerechtig oder nicht, warum siehst du so wunderbare Zusammenhänge in unserem Leben wieder? Und in Grund und zu, und du hast die Zeit hergenommen und auch die Zeit. Deine sieben Kinder und so weiter. Dann darf ich ungefähr so sagen. Ich sage, ganz anders als das normalerweise beantwortet werden müsste. Probleme, die mir begegneten beim Lesen unserer Bibel, Fragenkomplexe, die sich da aufhalten beim Studium unserer Bibel, ungelöst. Wieder war ein Tintenplatz da. Stelle ich den Herrn, habe wunderbare Gelegenheit, einen linken Aufzug zu besteigen und auf den untersten Knopf zu drücken, um mich so tief zu demütigen wie der Aufzug oder der Raum. Vor dem Herrn. Und wenn ich dann da unten angekommen war, hatte ich gar keine Mühe, alle anderen wieder zu haben, neu zu sein. Und es war wunderbar. In dieser schmerzlichen, tiefen Demutstellung komme ich auf Schauen nicht heraus. Da gibt ja der Herr eine Antwort in dem Fragenkomplex und eine Lösung in dem Problem. Das geht nicht. Und kann jetzt? Dann die gelesen nicht. Deine Gedanken sind tiefer als der Scheol, steht im Frieden. Ich habe mich schon bis unter den Scheol hinabgelegen dürfen. Da kommt nicht mal der Teufel mehr und der Herr. Das sind dann die Lösungen und Antworten auf alle Tiefen der unbarmherzigen Gerichte Gottes, die er gelebt hat. Mein Gott aber wird alle eure Not Gottes erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das war gelebt worden. Das war jetzt eine Stelle in den Sprüchen, jetzt noch zwei Stellen in den Sprüchen. Und zwar sehr aktuell für heute. Sprüche 1, Vers 33. Der letzte Vers. Wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen und wird ruhig sein vor des Übels Schrecken, wenn er kommt. Liebe Geschwister, das, was heute möglich ist auf unserem ganzen Erden, kann plötzlich über Nacht kommen. Und dann kommt aber gleich alles, was geschrieben steht für heute. Und dann wieder. Und dann wieder. Was hat der Bruder Heimann für ein Thema? Ruhe und Stille. Frieden und Stille. Ruhe und Stille. Ruhig sein, weil es ihm Schrecken, wenn er plötzlich hat. Über dich in der Gottseligkeit? Die vier wieder? Ja, die hat der Verheißen diesen und des zukünftigen Lebens. Sprüche 3, 21 bis 26. Wirst du in Sicherheit deinen Weg gehen und dein Fuß wird nicht anstoßen. Wenn du dich niederlegst, wirst du nicht erschrecken. Und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Fürchte dich nicht vor plötzlichen Schrecken, noch vor der Verwüstung der Gesetzlosen, wenn sie kommt. Denn Jehova wird eine Zuversicht sein und wird deinen Fuß von den Fangen bewahren. Dann wird dein Schlaf süß sein. Amen. In diesem Schriftchen, die Entwürfe des Herzens, sind diese Fragen alle beantwortet. Darf man darauf hinweisen. Und Stichworte nennen, um die es hier geht. Gerade um die Dinge, von denen ich gesprochen habe, die ich da nicht hinunter begeben dürfte. Brennende und vielumstrittene Fragen erscheinen wohl für viele in neuer Beleuchtung, die eine ziemlich scharf umrissene Beantwortung ermöglichen. Es sind dies zum Beispiel der Wille und sein Wirkungskreis, der Sitz und die zentrale Bedeutung der Gedanken des Herzens, der Ansatzpunkt für die Gerichte Gottes, die Zuvorbestimmung und das Gericht, der Wesensunterschied des Gläubigen zum Ungläubigen. Gott verstockt Herzen. Warum? Wozu? Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Entwürfe des Herzens können Paulus Verrat gezogen werden. Ich wollte auch bei der Gelegenheit an ihn darauf hinweisen.
Was haben wir gehört? Liebe Geschwister, Gottes Wort haben wir als jedes Wort Gottes hören etwas empfunden? Hat es nicht geschmeckt? Wie heißt es doch über den Wort, was wir über diese Tage gesetzt haben. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Haben wir das geschmeckt? Und allem Frieden auch geschmeckt. Hiob sagt einmal ein Wort, soll nicht das Ohr die Worte prüfen? Haben wir geprüft, während dem Reden? Wie der Gaumen für sich die Speise kostet? Bei Greisen ist Weisheit und Einsicht im hohen Abstand. Ohne ihr versteht mich. Die Ehre ist allein im Herrn. Aber es ist Gottes Wort. Was wurde nun Hebräer 2, and fuses last time when he fight enough. Damit möchte ich schließen auch, indem ich dieses wenige weiterlesen euch weitergebe. Denn sowohl die, welche heilig, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Jetzt ist einem der Tod betroffen. Da. Um welche Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Ja. Wie oft hätte Gott sich meiner schämen müssen? Er schämt sich nicht. Er hat uns in Christus als sein Eigentum erworben. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer Hohepriester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Halleluja. Wisst ihr, liebe Geschwister, ich glaube, es wäre schön, wenn wir diese Abendstunde, diese letzte Stunde, in einer kurzen Gebetsgemeinschaft beschließen. Es braucht gar nicht lang zu sein, braucht sich niemand seiner Worte zu schämen oder irgendwie Hemmung zu haben. Ein stilles, einfaches Danke, Herr. Gott sieht an, lasst uns miteinander noch kurz Gebetsgemeinschaft haben, wir geben Freude frei ab. Und dann singen wir noch ein Lied.
Die Stimme reicht, wollen wir heute Abend eine Unterrichtsstunde haben im prophetischen Wort. Und dazu gehört auch immer wieder, liebe Geschwister und liebe Freunde, dass wir mitarbeiten und mitdenken. Es geht nicht ohne Mühe, wenn man in das prophetische Wort hineinkommen will. Man braucht zumindest wie Nikodemus eine ganze Nacht, um eine Frage zu ergründen und zu erforschen. Wir wollen heute Abend Sahaja 9 miteinander betrachten, und zwar möglichst das ganze Kapitel und nicht nur jenen einen Vers, der immer wieder in der Adventszeit zitiert wird. Da möchte ich schon einmal die schweren ersten Verse lesen. Ausspruch des Wortes Jehovas über das Land Schadrach. Und auf Damaskus lässt es sich nieder, denn Jehova hat ein Auge auf die Menschen und auf alle Stämme Israels. Und auch auf Hamat, welches daran grenzt, auf Tyrus und Sidon, weil es sehr weise ist. Und Tyrus hat sich eine Feste erbaut und Silber gehäuft wie Staub und Feingold wie Straßenkot. Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im Meere schlagen. Und es selbst wird vom Feuer verzehrt werden. Askalon soll es sehen und sich fürchten. Auch Gaza und soll sehr erzittern. Und Ekron, denn seine Zuversicht ist zuschanden geworden. Und der König wird aus Gaza vertilgt und Askalon wird nicht mehr bewohnt werden. Und ein Bastard, das heißt ein Fremdherrscher, wird in Asdod wohnen und ich werde den Hochmut der Philister ausrotten. Und ich werde sein Blut aus seinem Munde wegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen hinweg. Und auch er wird übrig bleiben unserem Gott und wird sein wie ein Fürst in Juda und Ekron wie der Jebusiter. In diesen schwer verständlichen Versen geht es um das Gericht des Herrn, auch in der Endzeit, über die Völker rings um Israel. Krieg und Kriegsgeschrei, Tumult und Chaos ist aus diesen Versen zu vernehmen. Und wir werden damit rechnen müssen, dass es auch auf diesem Wege der Auseinandersetzungen und der Katastrophen und des Tumultes vor sich gehen wird, das die Endzeit zum Reiche des Messias hinleitet. Ich werde bei diesen Versen immer wieder an das erinnert, was Bruder Adolf Heller gern im Blick auf die Wiederkunft Jesu und unsere Zubereitung für diese Wiederkunft aus seinem Schulleben erzählt hat. Es ist eine pädagogische Sage. Er hat eine Klasse beschrieben, wie sie in der Pause herumtobt und wie die Kinder dort über Stühle und Tische gehen. Heute ist es ja so, sonderlich in antiautoritär geführten Klassen in gewissen Bundesländern, da fliegen dann nicht nur die Wassereimer durch die Gegend, sondern es sind dann gefüllte Wassereimer, Wasserbomben. Aber dann auf einmal, da steht ja einer an der Türe und hält Wache, erschallt der Ruf, er kommt. Und alle Kinder laufen hinter ihre Bänke, stellen sich geordnet und sittsam und diszipliniert auf, weil jetzt ihr Lehrer erscheint und die Klasse betritt. Wie gesagt, es ist eine pädagogische Sage. Denn solches ereignet sich heute nicht mehr. In früheren Zeiten hat es das gegeben. Unser Bruder wollte daran deutlich machen, wie dieses Kommen des Herrn plötzlich in das Chaos, in das Völkergewirr, in die Katastrophen, in die Kriegsereignisse, in die Endzeitereignisse Ruhe bringen wird. Er kommt. Einen ähnlichen Eindruck hat man, wenn man diese Verse liest und wenn man dann das liest, was in Vers 8 und Vers 9 geschrieben ist. Und ich werde für mein Haus ein Lager aufschlagen vor dem Kriegsheere, vor den Hin- und Wiederziehenden, und kein Bedränger wird sie mehr überziehen. Denn jetzt habe ich da reingesehen mit meinen Augen. Es ist ein großer heilsgeschichtlicher Moment, ein bedeutsames Jetzt, von dem Gott spricht in diesem Vers. Der sich hier seines Volkes annimmt, das von den Völkern ringsum bedroht und bedrängt wird. Man braucht nur eine Landkarte anzusehen, dieses kleine Israel inmitten des großarabischen Machtblockes. Und es wird ja noch einmal eine Runde geben nach Sahaja 12, wo alle diese Völker ringsum Israel bedrängen werden und wo der Herr sich aufmachen wird, um für sein Volk zu streiten, so wie es auch hier steht in diesem Vers. Er wird ein Lager aufschlagen vor dem Kriegsheere, vor den Hin- und Wiederziehenden. Und er hat geschworen, nunmehr soll kein Bedränger sie mehr überziehen, denn jetzt habe ich da reingesehen mit meinen Augen. Darauf wartet Israel, dass dieses große heilsgeschichtliche Ereignis eintritt. Und der Prophet Sahaja sagt ja vieles darüber, wie Gott sich seines Volkes wieder erbarmt und seiner Stadt Jerusalem, der Stadt des großen Königs, seines Landes, das ihm gehört, weder den Juden noch den Arabern, und dass er dann eintritt für sein Volk, und zwar auf dem Boden voraussetzungsloser Gnade. Es ist also keineswegs so, wie es oft in unseren Gemeinden kolportiert wird, dass Israel sich durch die Bemühungen der Völkerchristen, das heißt der Christen aus der Gemeinde, der Völker, erst einmal innerlich umändern muss und umwenden muss, ehe dass Gott überhaupt sich dieses Volkes erbarmen kann. Die Heilserrettung Israels am Ende der Tage geschieht nicht nach irgendeinem pietistischen Bekehrungsmodell, das wir kennen und das auch für die Gemeinde Jesu gilt, sondern es geschieht nach dem Modell des Saulus von Tarsus, der ja auch keine Bekehrung erlebt hat, sondern der den Christus geschaut hat, als er noch ein Feind dieses Messias Jesus war. Und es wird einmal auf diesem Wege geschehen, dass Israel durch Schauen zum Glauben kommen wird, während wir durch Glauben zum Schauen geführt werden. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, der Herr wird ihm am Ende der Tage handeln mit seinem Volke Israel auf dem Boden voraussetzungsloser Gnade. Er wartet nicht mehr länger. Er kürzt die Zeit ab, er greift ein, seine Augen haben da reingesehen. Und dann kommt auf einmal in Vers 9 jener liebliche Vers von dem Messiaskönig, von dem Friedenskönig, der in seine Stadt Jerusalem einreitet und den wir alle kennen. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, eigentlich begabt mit Rettungen. Demütig oder elend, so kann es auch heißen. Und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Wenn ich dieses Wort zu behandeln habe im Religionsunterricht in der Schule, dann stelle ich den Kindern gerne zwei Bilder vor die Augen. Meistens mit Dias oder in einem Religionsbuch, wo wir diese Bilder auch haben. Da ist auf der einen Seite ein Gemälde wiedergegeben von Jesus, wie er auf dem Esel reitet und wie er mit Palmzweigen begrüßt wird von den Pilgern Jerusalems, die ihm als dem Messias huldigen, also der Friedenskönig, und auf der anderen Seite das Standbild eines siegreichen Feldherrn und Imperators, der auf einem Pferde reitet mit gezücktem Schwert und der in seiner vollen Waffenrüstung von einem Feldzug zurückkehrt oder in die Schlacht auszieht. Und dann ergründen wir gemeinsam die Unterschiede. Ein König, der mit Waffen operiert und mit Waffen handelt, der als Feldherr mit Macht und Herrlichkeit sich andere Völker unterwirft, und dann der andere, der Jesus von Nazareth, der Messias, der als der König des Friedens und der Liebe Gottes mit den Waffen der Barmherzigkeit und der Liebe die Welt für seinen Gott und Vater zurückholt. Anders kann man das Kindern ja gar nicht klar machen. Dieser König ist demütig oder elend. Er verbindet sich damit mit den Elenden, mit den mühseligen und Beladenen, denen zu helfen er ausgesandt wurde. Ich möchte einmal nur im Zusammenhang damit Matthäus 11 lesen. Matthäus 11 von Vers 25 bis 30. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, oder ich segne dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen enthüllt. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Oder wörtlich, das All ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als allein der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als allein der Sohn. Und dann heißt es weiter, darüber dürfen wir uns freuen. Und wem irgend der Sohn ihn, den Vater, offenbaren oder enthüllen will. Wir werden also mit hineingenommen in den Sohn, der als einziger den Vater erkennt. Und dann dieses Wort des demütigen und sanftmütigen Messiaskönigs oder des Elenden, wie es heißen kann nach dem hebräischen Text, an die Mühseligen und Beladenen. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ihr Schwermütigen und Belasteten, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, verglichen mit dem Joch der Sünde und der Herrschaft der bösen dämonischen Mächte über die Menschenkinder. Es gibt auch ein Joch Jesu, das müssen wir hier ganz deutlich sagen. Es gibt auch eine Last Jesu. Mit der Nachfolge des Glaubens ist der Kampf des Glaubens verbunden. Und es gäbe wahrscheinlich in unserem Leben weniger Probleme, wenn wir nicht gläubig würden. Ich möchte allein daran erinnern, wenn uns Schicksalsschläge treffen, wenn wir Schweres zu erleiden haben, wenn wir in einer Kette von Erkrankungen stehen oder Belastungen, ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, wird dies als Schicksal und als Zufall akzeptieren. Derjenige, der an Gott glaubt, fängt hier an zu fragen und fängt hier an zu kämpfen mit seinem Gott. Denken wir an Hiob. Und stellt sich die Frage, was soll dieses fremde Handeln Gottes in meinem Leben? Da beginnt der Kampf, auch der innere Kampf. Aber mein Joch ist leicht, meine Last ist sanft. Und wer dies anders haben will, von dem gilt, was einmal in Hebräer 11 gesagt wird von den Vätern des Glaubens: Sie hätten Zeit genug gehabt, zurückzukehren. Und auch du und ich, wir hätten Zeit genug gehabt, umzukehren von dem Christusweg, zurückzukehren in unseren alten Weg. Aber warum tun wir dies nicht? Der Herr Jesus hat einmal gemerkt, wie die 70 Jünger des weiteren Jüngerkreises ihn nach und nach verließen, als er hinaufging nach Jerusalem. Und dann griff dies auch über auf die 12. Auch sie wandten sich von ihm ab. Auch sie nahmen eine gewisse Distanz zu ihm ein. Da blieb er auf dem Wege stehen. Er ließ die 12 herankommen und er fragte sie: Wollt auch ihr weggehen? Er hat sie nicht gewarnt. Er hat sie nicht bedroht. Er hat sie nur gefragt. Er hat ihnen die Entscheidung überlassen. Aber da antwortet einer aus ihrem Kreis: Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Nun zurück zu Sahaja 9, Vers 9. Ich hatte ja das Vergnügen, gelegentlich auch ein erstes Schuljahr zu führen. Und da haben wir dann um die Weihnachtszeit auch das Liedlein gesungen, der Esel, wo kommt der Esel her? Von Wesel, er will zum Schwarzen Meer. Wir müssen uns hier wirklich einmal die Frage stellen, wo kommt der Esel her? Wie ist denn dieser Prophet Sahaja auf diese Idee mit dem Esel gekommen? Mit einem Messias-König, der auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Da werdet ihr sagen, nun, sein prophetischer Blick war in die Ferne der Zeiten gerichtet und er sah es vor seinen Augen, wie der Messias, der Friedenskönig, vom Ölberge herab in die Stadt Jerusalem auf einem Esel einreitet. Ganz gewiss, das ist auch richtig. Aber es gibt auch im Wort Gottes selbst eine prophetische Keimzelle und von dieser prophetischen Keimzelle der Urverheißung hat Sahaja dieses Wort genommen. Schlagen wir einmal auf 1. Mose 49. Dort haben wir den Ursprung dieser prophetischen Idee. Und zwar den Segensspruch über Juda. Juda, den Messiasstamm und den Königsstamm, in dessen Namen der Jehova-Name erscheint. 1. Mose 49, Vers 8. Dich, Juda, dich werden deine Brüder preisen oder segnen. Deine Hand wird sein auf dem Nacken deiner Feinde. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raube, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich. Er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen, um ihm die Beute wieder wegzunehmen? Und wenn dies so ist, dann werden wir sagen müssen, das Land und das Volk kann diesem Löwen aus Juda nicht mehr entrissen werden. Und wir wissen ja, wer der Löwe aus Juda ist. Jesus, der Messias. Lamm und Löwe in einer Person. Vers 10. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg. Und nun wörtlich, bis er Shiloh kommt. Oder bis er, der Ruhebringer, kommt. Der Friedensschaffende. Damit ist der Messias gemeint. Und ihm, dem Ruhebringer, dem Friedensschaffenden, werden die Völker gehorchen. Und nun achtet auf Vers 11. Er, dieser Shiloh, dieser Ruhebringer, dieser Friedensbringer, dieser Messias, bindet an den Weinstock sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Hier haben wir wieder das Eselsfüllen und das Junge dieses Eselsfüllens. Und der Weinstock, das ist das Volk Israel. Und die Edelrebe in diesem Weingarten Jehovas, der Heilige und Glaubende in Israel. Etwa wie er uns vorgestellt wird in dem wunderbaren Kapitel in Hebräer 11 von den Glaubensvätern. Also noch einmal, er bindet an den Weinstock sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Weine der Trauben sein Kleid und im Blute der Trauben sein Gewand. Hier ist an die rote Weintraube gedacht, deshalb im Blute der Trauben. Und das Gewand des Messias ist in der Symbolsprache sein Leib. Bereits ein verborgener Hinweis auf das Vergießen seines Blutes, auf die Erlösung durch sein Blut. Schon im Segen über Juda. Die Augen sind trübe von Wein und weiß die Zähne von Milch. Zunächst einmal bis hierhin. Anknüpfend an diese urzeitliche Verheißung im Segen über Juda hat dann Sahaja sein Wort von dem Messias ausgesprochen, der auf einen Esel in Jerusalem einreitet. Jesus selbst hat dieses Wort des Sahaja gekannt. Er hat das prophetische Wort bewusst verwertet und hat die Erfüllung dieses prophetischen Wortes bewusst provoziert, eingeleitet. Er hat seinen Weg allezeit koordiniert mit dem Willen des Vaters und mit der prophetischen Vorverheißung. Und in ähnlicher Weise, wie er selbst, als er einmal mit seinen Jüngern im Fischerboot über den stürmisch bewegten See Genezareth fuhr, den Sturm bestellte, nach Psalm 107. In der gleichen Weise hat er hier durch seine Jünger den Esel bestellt, in einem Bauerngehöft oder in einem Dorf auf dem Ölberg. Er leitet die Dinge bewusst ein, um das prophetische Wort zu erfüllen. Also beides ist richtig. Da haben wir die prophetische Keimzelle, die Urverheißung. Da haben wir die prophetische Schau des Sahaja in die Ferne gerichtet auf den Messias. Und da haben wir den Messias selbst, den Friedenskönig, der bewusst diese prophetische Vorverheißung auf sich münden lässt und der diese Dinge selbst bewerkstelligt, indem er den Esel bestellen lässt. Der Herr lässt dir sagen, er bedarf seiner. Und er kommt vom Ölberg, er kommt von Bethanien und von Bethphage. Allein diese beiden Namen sind prophetische Programme. Bethanien, das Haus der Feigen. Bethphage, das Haus der unreifen Feigen, der Frühfeigen. Offensichtlich hat er sich nach dem Gesetz, weil es Passa ist, gereinigt, rituell gereinigt durch ein Tauchbad. Und nun, als er die Heiligtumsgrenze der Stadt Jerusalem erreicht, setzt er sich nach dem Gesetz auf ein Reittier, damit seine Füße nun nicht mehr sich verunreinigen auf dem Wege. Das entspricht völlig dem, was auch ein Rabbi sonst zu tun pflegte. Erst gereinigt durch das rituelle Tauchbad, sobald er die Heiligtumsgrenze Jerusalems erreicht, setzt er sich auf ein Reittier, damit sich seine Füße nicht mehr verunreinigen, bis dass er in den Tempel kommt. Hier fügt sich Jesus ein, denn er ist ja geworden unter dem Gesetz. Zunächst einmal war das für die Jünger also nichts Außergewöhnliches. Ich darf hier bemerken, dass Jesus natürlich nicht auf zwei Eseln geritten ist. Es ist so, dass diese Eselin, die hier ein Junges hat, selbst ein Füllen ist. Es ist also ein Jungtier, das zum ersten Mal geworfen hat. Und erst nachdem es zum ersten Mal ein Junges hat, darf es geritten werden. So ist es Brauch gewesen im Altertum, so ist es Brauch gewesen nach dem Gesetz. Auf diesem Füllen reitet Jesus und das Jungtier, das sie vor wenigen Tagen geworfen hat, läuft hinter der jungen Eselin einher. So ist es zu erklären, dass es auch in Sahaja heißt, er reitet auf einem Esel und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Aber nun möchte ich einmal weiterlesen. Bis hierhin sind uns ja die Dinge ziemlich bekannt. Aber nun sollten wir den ganzen Text des Sahaja-Kapitels hören. Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und begabt mit Rettungen ist er, demütig oder elend und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen wird ausgerottet werden. Und er, eben dieser König, der auf einem Esel einreitet, wird Frieden reden zu den Nationen, und seine Herrschaft wird sich erstrecken von Meer zu Meer und vom Strome Euphrat bis an die Enden der Erde. Das ist doch eigenartig, dass hier zwei Dinge geschaut werden. Dass hier der Reichsbeginn des Reiches des Messias geschaut wird. Dass hier die ganze Entwicklung auf einmal wie ein Film abrollt, wo der Herr am Ende der Tage durch seinen König, durch seinen Messias, das Volk Israel durch das Gericht zum Frieden führt, hinein in sein großes, wunderbares Reich. Und dazu gehört auch Vers 11, die Auferstehung der Toten Israels. In Vers 11 wird der Messias angeredet mit einem Du. Wir haben schon einmal hier über dieses Du gesprochen und über seine drei Buchstaben, die nach dem Hebräischen bedeuten, der Erste, der Letzte und der Lebendige. Und dieses ist ja der Name für den Messias. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige. Mit diesem Namen Du wird der Messias von seinem Gott und Vater angeredet. Und du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. Wer sind diese Gefangenen aus der Grube? Es sind die Gefangenen im Totenreich. Es sind sonderlich die Toten Israels, die in der Scheol im Totenreich liegen und die auf den Beginn des Reiches des Messias warten. Die wasserlose Grube, ein Bild für das Gefängnis der Toten. Aus diesem Grunde haben ja alte Juden sich oftmals begraben lassen auf dem Ölberg. Mit dem letzten Geld, das sie sich gebeugt und geliehen haben, sind dann oft alte Rabbiner aus Polen oder aus anderen Ländern nach Israel gereist, auch in den vorigen Jahrhunderten, nur damit sie dort noch wenige Tage oder Wochen lebten und um dann dort auf dem Ölberg begraben zu werden, wo einmal der Messias kommen wird. Nach der prophetischen Verheißung, reitend auf einem Esel und wo er nach diesem Vers 11 die große endzeitliche Totenauferstehung Israels bewirken wird. Sie wollen unmittelbar dabei sein und noch heute haben wir die Gräber der Juden auf der Flanke des Ölberges. Wer einmal dort gewesen ist, der kann sie dort beschauen. Das gründet sich auf dieses Wort. Um des Blutes deines Bundes willen entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. Kehre zur Festung zurück, ihr Gefangenen, auf Hoffnung. Schon heute verkündige ich euch, dass ich dir das Doppelte erstatten werde. Gefangene auf Hoffnung werden hier die Toten im Totenreich genannt, sonderlich die Toten Israels im Totenreich, die einmal eine Wiedergutmachung Gottes und eine Wiederherstellung erfahren werden, so wie es hier heißt, ich werde euch das Doppelte erstatten. Und ich muss wirklich sagen, wenn wir an all die Toten Israels denken, die auch in den KZs gestorben sind, was für eine Wiedergutmachung Gottes bedarf es doch dann, wenn diese Toten Israels einmal auferstehen werden. Sie sind Gefangene, nicht hoffnungslos, sondern Gefangene auf Hoffnung, und zwar mit einer begründeten Hoffnung. Und diese Hoffnung gründet sich auf dem Bundesblut des Messias. Ein verbeugender Hinweis auf das Leiden dieses Messias-Königs, von dem hier in Sahaja 9 geredet wird. Ich möchte auch noch die kommenden Verse lesen, denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt und ich wecke deine Söhne Zion auf gegen deine Kinder Griechenland und mache dich wie das Schwert eines Helden. Die endzeitliche Auseinandersetzung Jehovas mit seinem Volk gegen die Völker, die heranziehen werden gegen Jerusalem, um es zu vernichten, nach Sahaja 12 und Sahaja 14. Und Jehova wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz Und der Herr Jehova wird in die Posaune, in das Widderhorn stoßen und dein Heer ziehen in Stürmen des Südens. Jehova der Heerscharen wird sie, das heißt die Kinder Israel, beschirmen, und sie werden die Schleudersteine verzehren und niedertreten. Bis hierhin. Wenn wir das einmal auf uns wirken lassen, da werden wir etwas davon spüren, von diesem großen Gesetz der prophetischen Verflochtenheit. Wir haben hier beides, die Niedrigkeit des Messias und sein Kommen, seine Epiphanie, seine Hoheit, seine Machtergreifung, seine Herrlichkeit und seine kommende Reichsregierung. Und zwar unlösbar in diesem Kapitel miteinander verwoben. Wie ein Monolith. Ich weiß nicht, ob Sie einmal in einem Bild jenen roten Felsen gesehen haben, auf dem australischen Kontinent, der ein heiliger Berg für die Australneger ist. Ein kleines Gebirge, wie aus einem einzigen Stein gegossen. Fast ohne Fuge und ohne Höhle, ein riesiger Monolith, der dort mitten in der Steppe steht und emporragt. So ist dieses Kapitel. Die Niedrigkeit des Messias, angedeutet, nicht im Esel. Das möchte ich hier gerade einmal sagen. Es wird immer falsch gesehen. Für den glaubenden Juden ist der Esel zum Zeichen geworden für die Reichsregierung und Machtergreifung des kommenden Messias. So wie es auch immer wieder falsch gesagt wird, dass der Name Menschensohn ein Name der Niedrigkeit Jesu sei. Das ist gar nicht wahr. Das hat man sich so gedacht. Sohn Adams ist ein Name der Herrlichkeit und der Hoheit. Die einzigen Stellen, die in der Bibel von diesem Sohne Adams reden, sind Psalm 8. Dort wird gesagt, dass diesem Sohne Adams das All unterworfen ist und dass er herrscht über alle Werke der Schöpfung Gottes. Und die andere Stelle, Daniel 7, wo es von diesem Menschensohn, von diesem Sohne Adams heißt, dass er in der Wolke der Herrlichkeit zu dem Alten an Tagen gebracht wird, zu dem Vater, um von ihm zu empfangen Herrschaft und königliche Gewalt. Menschensohn ist also ein Name der Herrlichkeit. Es ist der Weltvollender. Oder wie Paulus es sagt, der letzte Adam. Und er sagt ja auch von ihm, dass Gott ihm, diesem letzten Adam, alles unterworfen hat. Und so ist auch der Esel kein Zeichen der Niedrigkeit. Ich möchte es noch einmal sagen. Für den Juden war an dieses Tier und an den Messias, der dieses Tier verwendet, die ganze Ideologie des kommenden Reiches der Herrlichkeit des Messias gebunden. Nach diesem Kapitel aus Sacharja 9. Der einzige Hinweis, den wir hier in Sacharja 9 auf die Niedrigkeit Jesu haben, ist der Hinweis auf das Blut seines Bundes. Dieser verborgene Hinweis, verborgen wie vorhin in jenem Text aus 1. Mose 49, dass dieser Shiloh, dieser Ruhebringer, sein Gewand im Blute der Trauben wäscht. So auch hier, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich die Gefangenen der wasserlosen Grube. Und nun wollen wir einmal in die Evangelien hineinschauen. Dort hat sich ja dieses Kapitel zum ersten Male erfüllt, zum ersten Male ereignet. Und wir wissen, was geschah, als Jesus den Esel bestiegen hat, verstehen zunächst die Jünger die Dinge noch nicht. Sie wissen sie noch nicht richtig einzuordnen, aber dann beginnen sie, ihm, dem König, dem Messias, zuzujauchzen und zuzujubeln mit den Worten, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Baruch haba bashem Yahweh. Gesegnet sei die Königsherrschaft des Messias und das Königreich unseres Vaters David ist gekommen. Hosianna, Hosianahu. O, rette uns doch, du in der Höhe. Es sind allesamt Reichsrufe, Jubelrufe zum Beginn des Königreiches des Messias. Dann stimmen die 70 Jünger ein, wenn wir das einmal ganz genau studieren. Dann kommen die Pilger des Passafestes hinzu, werden mit in diese Begeisterung hineingerissen, weil sie nämlich ihr prophetisches Wort kennen. Und schließlich gerät die ganze Stadt Jerusalem in einen Taumel der Begeisterung. Das Reich des Messias beginnt, der König ist gekommen. Endlich offenbart er seine verborgene Herrlichkeit und Machtfülle. Jetzt tritt er heraus aus der Verborgenheit. Und am anderen Tage hat diese Sache noch einen Nachklang, als jene Kinder im Tempel diese ganze Geschichte noch einmal nachspielen. Als sie einen kleinen Messias aufstellen, vielleicht muss einer sogar den Esel spielen, und die anderen Kinder rufen ihm dann entgegen, gesegnet sei, er kommt im Namen des Herrn. Jesus schaut sich das mit einem Lächeln an, und da kommen die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Tempelwächter und sagen, Herr, Rabbi,